Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, eine neue Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Heute in einem besonderen Teil unseres Klinikums, gefühlt einer der wohnlichsten Teile, da werden wir gleich noch ein wenig drüber hören. Ich sitze hier heute zusammen mit Herrn Professor Roman Rolke, Direktor der Klinik für Palliativmedizin in unserem Hause. Ich grüße Sie, Herr Professor Rolke.
Ja, guten Tag.
Wir haben immer so eine Standardfrage, wie jeder Podcast zu Beginn immer seinen Anlauf nimmt. Wie sind Sie zur Medizin gekommen?
Ja, ich habe eine ganze Zeit überlegt, was so das Richtige ist, auch andere Ideen gehabt, vielleicht Richtung Architektur, irgendwie gestalten, kreativ sein, was bauen. Und der Gedanke gefiel mir sehr gut, als Arzt sehr viel und sehr eng mit Menschen zu arbeiten, besonders wenn es ihnen nicht gut geht, um letztlich Menschen wieder so zu helfen. So, also glaube ich, diese ganz ursprüngliche Motivation, die doch ganz viele von uns im medizinischen Beruf haben.
Können Sie uns so ein Stück mitnehmen auf Ihrem Karriereweg? Ich glaube, Sie haben in Mainz Ihr Studium begonnen, wenn ich recht informiert bin. Und wie ging das weiter?
Ja, ich habe in Mainz studiert, habe direkt nach dem Studium in der Mainzer Neurologie meine Facharztausbildung gemacht. Tatsächlich habe ich auch die sehr, sehr wertvolle Erfahrung gemacht, dass manchmal die eigenen Lebenswege auch Umwege sein können. Und in einer Phase, als es dort einen Chefwechsel gab, konnte mein Vertrag nicht sofort verlängert werden und ich bin erstmal in eine Arbeitsgruppe in die Physiologie, in die Schmerzforschung gegangen, was ich erstmal als einen Umweg empfunden habe. Dort bin ich aber so ins wissenschaftliche Arbeiten gekommen, habe gelernt, wie Statistik funktioniert, wie ich ein Studiendesign mache. Und als ich dann eben so nach anderthalb Jahren in die Neurologie zurückwechseln konnte, war ich plötzlich auch wissenschaftlich, nicht nur klinisch ausgebildet. Und das, was mir erst so wie ein Umweg erschien, hat aber auch gerade zum Thema Schmerz hin meine ganze Laufbahn geprägt und über das wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Schmerz auch mein klinisches Interesse vor allen Dingen an der Palliativmedizin, wo ja auch Schmerzbehandlung eine große Rolle spielt, geweckt. Und über Mainz bin ich dann nach Bonn gegangen, war dort stellvertretender Klinikdirektor, habe eine Uni-Palliativ mit aufbauen können, was für mich in Bonn sehr spannend war. Die Bonner Palliativ ist so strukturiert, dass es eine Uni-Palliativ gibt und an einem städtischen Krankenhaus sozusagen ein Pendant mit ambulanter Palliativversorgung, sodass ich als Krankenhausarzt an der Uni die Palliativ aufbauen durfte, aber dann auch Hausbesuche bei Palliativpatienten zu Hause machen konnte und da sehr genau kennenlernen konnte, auch die Sorgen und Nöte, die Hausärzte oft bei der Versorgung ihrer Patienten dort haben. Und das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung, die mich bis heute sehr geerdet hat, auch für die Bedürfnisse der niedergelassenen Kollegen. Mhm. Und das macht es natürlich hier jetzt, nachdem ich seit 8 Jahren knapp in Aachen bin und die Klinik leite, macht es das natürlich einfacher, mit den Kollegen auch auf Augenhöhe zu sprechen. Das ist mir ein ganz wichtiges Prinzip dabei.
Ich glaube, Bonn ist Herr Professor Radbruch, wenn ich recht informiert bin, so eine Art Keimzelle der deutschen Palliativbewegung. Mhm. Vielleicht kann man das so formulieren. Wie ist denn so der Standardwerdegang eines Palliativmediziners? Wenn ich recht informiert bin, gibt es keinen Facharzt für Palliativmedizin, sondern es ist eine Weiterbildung, Zusatzbildung, Ausbildung.
Genau. Also bis heute gibt es noch keinen Facharzt für Palliativmedizin, sondern das ist eine Zusatzbezeichnung, die man dann erwirbt, wenn man aktuell einen Basiskurs 40 Stunden absolviert und dann eine jetzt 6-monatige Ausbildung auf einer Palliativstation macht in Vollzeit oder aber 3 Module, jedes Modul wieder 40 Stunden, alternativ absolviert, das geht eben auch. Und teilweise kann man dann auch, wenn man nur ein Modul macht, den Rest durch Zeiten auf der Palliativstation ersetzen und umgekehrt und die Zusatzbezeichnung erwerben, muss aber vorher irgendeinen anderen Facharzt erwerben. Ich selber bin Neurologe. Der stellvertretende Klinikdirektor Professor Elsner ist Anästhesist. Die Funktionsoberärztin der Station ist Allgemeinmedizinerin. Eine Hämato-Onkologin, Internistin, leitet unseren palliativmedizinischen Dienst. Wir haben eine Dermatologin noch einen Anästhesisten. Also das ist eine schon sehr bunte Mischung. Sogar ein Kollege, der halb in der Psychiatrie und halb hier arbeitet, gehört zu unserem Team. Sie merken schon, wie interdisziplinär das abläuft auf so einer Palliativeinrichtung. Und das ist in der Tat aber auch sehr spannend, weil wir gar nicht oft Kollegen aus anderen Bereichen hinzuziehen müssen, das tun wir natürlich regelmäßig dennoch, sondern haben sehr viel breit aufgestellte Expertise hier im Feld. Und Der Professor Radbruch, der gerade schon erwähnt wurde, der war ganz am Anfang, bevor er nach Bonn ging, hier in Aachen und hatte den allerersten Universitätslehrstuhl für Palliativmedizin hier an der Uniklinik in Aachen. Also es ist wirklich Aachen selbst hier, tatsächlich Keimzelle von Palliativarbeit, übrigens auch mit dem ersten Hospiz in Deutschland und einem der ersten SAPV-Teams, die also diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung in die Stadt bringen, sind wir tatsächlich hier auch ganz früh dabei gewesen.
Als Neurologe mit leichten Grenzgängen in die Physiologie ist man natürlich in der Schmerzbehandlung besonders gut aufgestellt. Also ist das eine ideale Zuwägung in die Palliativmedizin, weil man dann auch diesen Bereich besonders gut abdeckt?
Also wahrscheinlich gibt es da ganz unterschiedliche Wege. Viele Wege führen da nach Rom. Ich persönlich bin unglaublich dankbar, dass ich diese Zeit damals in der Physiologie hatte, weil ich die Arbeitsgruppe kam von Professor Trede in Mainz, später Mannheim, der unter anderem dann auch Präsident nicht nur der Deutschen Schmerzgesellschaft, sondern auch der Internationalen Schmerzgesellschaft, IASP, war. Ein ganz wichtiger Mentor, der mir auch durch die Arbeit in der Arbeitsgruppe dort die Chance geboten hat, wirklich Schmerz bis auf die Grundlagen molekular zu verstehen. Und das ist nicht selbstverständlich, so für mich als Kliniker in diesen Bereich zu kommen und dann mit Grundlagenforschern zusammenzuarbeiten, hat mir aber sehr früh das Verständnis eröffnet für das, was eigentlich auch Forschung, Wissenschaft heute braucht. Nicht nur im Schmerzbereich, auch anderswo translational zu sein. Also ein Kliniker, wie ich das dann war, der sehr viel mit Patienten arbeitet, zusammenzubringen mit Leuten, die Calcium-Imaging an irgendwelchen Hinterhornneuronen durchführen im Tierexperiment und zu gucken, wie eigentlich letztlich all das zusammengehört. Unterschiedliche Sichtweisen auf das Phänomen Schmerz sind und alles seine Berechtigung hat. Also das ist eine ganz frühe, wichtige Erfahrung für mich gewesen, die jetzt so wie so ein roter Faden durch meine ganze klinische Arbeit sich bis heute zieht.
Verändert das oder hat es Ihr Verständnis von Palliativmedizin vielleicht auch verändert? Oder ist das ein anderes als das, was vielleicht jemand anders hätte, der, ich sage jetzt mal, Internist ist oder Onkologe? Also haben Sie da einen etwas breiteren Ansatz oder würden Sie tatsächlich sagen, Palliativmedizin fokussiert sich auf den Patienten in der letzten Lebensphase?
Also Palliativmedizin, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, was das eigentlich zunächst einmal ist, ist ein Fach, was so ein wenig von außen über die Hospizbewegung vor 30, 40 Jahren, als das losging hier in Deutschland, als so ein medizinischer Zweig sich erst so von außen hinein in die klassische Medizin, wie wir so kennen, wieder hineinbewegt hat. Palliativmedizin ist dabei ein medizinischer Ansatz, der nicht Patienten heilen kann und will, sondern wenn jemand weit fortgeschritten, nicht mehr heilbar krank ist und hat belastende Symptome, dann kommt die Palliativmedizin mit dem Ziel, durch Linderung belastender Beschwerden, körperlicher, psychischer, sozialer und spiritueller Probleme, also wo es um Sinnfragen im Leben geht, die Lebensqualität wiederherzustellen und jetzt was ganz Wichtiges, auch für die Angehörigen, nicht nur die Betroffenen selbst. Und dieser Ansatz, der ist eigentlich gar nicht so anders, als wie die Medizin immer war. Wenn Sie mal ans Mittelalter denken, was haben die Ärzte gemacht? Sie konnten oft nicht heilen und haben Symptome gelindert. Genau das macht eigentlich Palliativmedizin heute auch, wenn Sie so wollen, die ursprünglichste Art von Medizin. Heute die Palliativmedizin hat sich aber längst gelöst von dem auch Stigma, nur in der Sterbephase, den letzten Lebenstagen, Menschen zu begleiten. Heute sind wir von unserem Selbstverständnis auch darauf vorbereitet, früh im Krankheitsverlauf zu integriert zu werden, um zum Beispiel bei Patienten mit Krebserkrankungen schon zwischen Chemotherapien, Zyklus 1 und 2, vielleicht eine Tumorschmerzbehandlung durchzuführen, den Patienten in eine bessere Lage zu versetzen, um auch Therapien gestalten zu können. Und Ihre Frage ging ja auch so in diese Richtung, seid ihr breit aufgestellt, wo geht das Fach auch hin? Also Palliativmedizin möchte sich früher integrieren und nicht nur für Menschen mit Krebserkrankungen da sein, sondern auch ganz bewusst auch auf andere Erkrankungen gucken. Jetzt bin ich Neurologe und wir haben sehr viele Erkrankungen auch in der Neurologie, die nicht heilbar sind, wie die amyotrophe Lateralsklerose, ALS, die viele Menschen kennen. So eine Nervenerkrankung, die dazu führt, dass die Muskeln nicht mehr richtig angesteuert werden. Und das ist natürlich schon mit der Diagnosestellung eigentlich eine Palliativsituation, wo es wichtig ist zu sagen, Mensch, obwohl diese Erkrankung da ist, Lebensqualität, dass es mir so gut geht, wie es die Erkrankung eben zulässt, das ist ein total gutes Ziel und die Familien mit in den Blick zu nehmen durch Physiotherapie, die geeigneten Hilfsmittel, durch auch psychologische Begleitung, die total wichtig ist. Also es sind nicht immer nur Medikamente, auch nicht medikamentöse Maßnahmen, das ist ganz wichtig. Und ein weiterer Punkt ist noch wichtig, dadurch, dass wir es mit schwerer Krankheit zu tun haben, geht es nicht nur um die Patienten, Patientinnen selbst und ihre Angehörigen, sondern das Kümmern um das Team, also selbstachtsam sein, Teams so aufzubauen, dass die nicht ausbrennen, sondern mit viel Freude jahrelang Menschen auch in schwerer Krankheit begleiten. Das ist ein ganz wichtiges Ziel unserer Arbeit.
Oftmals wird ja in der öffentlichen Berichterstattung das Thema Palliativmedizin immer gern als Kontrapunkt zum Thema Sterbehilfe in den Diskurs eingeführt. Ärgert Sie so eine Engführung auch ein Stück weit? Weil ich glaube, es beschreibt Ihren Gestaltungs- und Arbeitsbereich ja nur in Teilen.
Also ärgern tue ich mich in der Regel nur über Dinge, wo jemand böswillig irgendwie einen so auf die falsche Fährte führen möchte. Das sind einfach Fragen, die aufkommen. Ich glaube, denen muss man sich ganz sachlich einfach zuwenden. Tatsächlich erlebe ich es, dass Patienten, dass Angehörige, dass manchmal auch im politischen Diskurs Äußerungen da sind, wie ihr kümmert euch doch sowieso als Palliativmediziner um irgendwie auch das Sterben. Das tun wir ja auch, begleiten natürlich auch am Lebensende. Wie ist es eigentlich mit der Suizidbeihilfe? Da wärt ihr doch eigentlich genau die Richtigen, um das zu organisieren. Und da ist es mir eine persönlich wichtige Botschaft zu sagen, nein, ich wünsche mir eigentlich, dass wir würdevoll Menschen begleiten können bis zuletzt, das Leben bewusst nicht verlängern wollen, aber auch nicht abkürzen wollen und bin eigentlich jemand, der selber noch nie Suizidbeihilfe geleistet hat oder auch leisten möchte, auch glaube, dass unser Team das hier nicht tun sollte, sondern ich sehe mich in der Palliativversorgung und das ist auch die Position der Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Wir und ich selber, wir sehen uns an der Seite der Suizidprävention, also Vorbeugung, damit es eigentlich gar nicht dazu kommen muss. Ganz wichtig, ich möchte aber auch auf keinen ärztlichen Kollegen, der sowas begleitet oder auf den Betroffenen selber, die sagen, ich kann mir trotz aller Hilfen keinen anderen Weg vorstellen, hier mit dem moralischen Zeigefinger zeigen. Das mag im Einzelfall eine Entscheidung sein, die jemand so für sich trifft und wie das Bundesverfassungsgericht sagt, auch treffen darf. Und da möchte ich wirklich keinem reinreden, aber ein alternatives Angebot machen, dass wir sehr gut Schmerzen lindern können und andere Probleme und man auch friedvoll und würdig, begleitet von den Familien, diesen Weg auch gehen kann. Und das kann schon etwas ganz, ganz Besonderes sein, was auch die Zurückgebliebenen in ihrer Trauerarbeit sehr unterstützt. Was manchmal schwieriger ist, wenn bei einem Suizid von einem Moment auf den anderen der andere dann eben verstorben ist und nicht mehr da und auch diese Begleitung von einem Moment auf den anderen dann endet. Also für die Angehörigen ist das auch nicht immer nur einfach.
Das glaube ich. Jetzt gibt es in anderen Fächern öfter mal so die Motivationsgrundlage der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, ich kann einen Patienten, ich kann heilen, ich kann kurativ tätig sein. Jetzt würde man ja fast denken, dass viele hier ein wenig weg, ne? So, weil man ja jemanden gewissermaßen dann auch manchmal bis ans Lebensende begleitet. Was ist denn Ihre Motivationsgrundlage? Oder erstens, stimmen Sie dem so zu? Und zweitens, Sie scheinen Ihren Beruf ja mit viel Freude zu machen. Also Sie haben ja irgendwo dann auch doch eine Motivationsgrundlage, wo Sie sagen, das sind aber die Momente, die zeichnen sich für mich dann doch überaus positiv ab.
Ja, also ich bin total motiviert, diese Arbeit zu machen. Dass ich so ein Team hier auch leiten darf, empfinde ich persönlich als ein Geschenk, hier zur Arbeit kommen zu dürfen. Und auch Menschen, die unheilbar krank sind, da alles zu tun, dass diese jeden Tag so gut wie nur möglich irgendwie für sich erleben dürfen, mit ihren Familien drumherum. Manchmal nur für kurze Zeit, manchmal sind es nur wenige Tage oder Wochen. Und manche der Patienten betreuen wir jahrelang. Ich erinnere mich an eine unglaublich nette ältere Dame, die 2003 zum Sterben auf die Palliativstation hier überwiesen wurde und bis heute noch mit ihrer Flötengruppe Weihnachten kommt.
Okay.
Ich kriege Kekse von ihr gebacken. Inzwischen hat sie mich da auch sozusagen in den Kreis mit aufgenommen, derjenigen, die hier so Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner für sie sind. Und auch andere Menschen, junge Erwachsene, die oft eine Perspektive noch von einigen, aber auch nur wenigen Jahren haben, die haben wir in unserer Begleitung. Was Motivation dabei ausmacht, ist zu sehen, dass Menschen durch starke Schmerzen, andere Symptome erheblich belastet sind. Und wenn wir diese dann richtig gut lindern können oder auch mal ganz am Ende des Lebens so einen schwierigen Prozess so begleiten können, dass es dann am Ende ganz friedvoll und ruhig ein ganz einfaches Sterben ist, das ist schon auch etwas, wo man Motivation draus nehmen kann. Wo wir als Team auch uns gegenseitig so ein bisschen tragen, manchmal in schwierigen Situationen. Das Team ist dabei auch eine wichtige Quelle von Kraft. Und das ist so, dass man da auch nicht irgendwie depressiv durch den Tag gehen muss, sondern als Palliativmediziner, Medizinerin oder jemand, der in dem Team auch pflegerisch, psychologisch, physiotherapeutisch arbeitet. Wir haben sogar als eine der wenigen Abteilungen hier in der Uniklinik Ehrenamtliche, die hier unterwegs sind, Zeit investieren, als Hospizbegleiter ausgebildet sind. Und das ist schon echt Motivation. Und letzter Gedanke dazu. Wir haben hier unten auf der Station, als ich vor 8 Jahren kam, ein Buch mit über 1000 Seiten, so als Gästebuch, hier hingelegt. Da kann man alles Mögliche reinschreiben, auch Kritik. Aber auf keiner Seite findet sich das. Mhm. Ab und zu, wenn ich kurz auch mal einen schwierigen Tag habe, blätter ich mal durch dieses Buch und lese, wie viel Dankbarkeit von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, manchmal den Eltern, die erleben müssen, dass ein erwachsenes Kind verstirbt hier auf der Station. Die Dankbarkeit, die da zu spüren ist, die kriegen wir eben jeden Tag in unserer Arbeit mit. Und das ist schon enorme Motivation. Und gerade in der Pflege ist es so, dass wir manchen Kollegen haben, der seit der Eröffnung der Palliativstation, das ist jetzt bald, also nächsten Jahr wird sie 20 Jahre alt, seit der ersten Stunde hier dabei ist. Und die Kollegen sind, also die haben auch mal schwierige Zeiten oder so, aber die sind all die Jahre hier ganz bewusst, weil sie diese Entscheidung getroffen haben und immer wieder diese Dankbarkeit spüren.
Was sind denn für Sie so Klippen des Alltags, wo Sie sagen, das sind für mich dann aber auch harte Momente und wie gehen Sie dann damit um?
Also man muss natürlich sagen, wenn jemand unheilbar und schwer krank hier ankommt, dann tauchen Fragen auf die es keine Antwort gibt. Zum Beispiel die, warum ich? Eine andere schwierige Frage lautet, wie viel Zeit wird mir noch bleiben? Oder wie wird es am Ende sein zu sterben? Und auf ganz viele dieser Antworten können wir immer im Einzel- und konkreten Fall nur grob Antworten geben. Warum jemand so unheilbar krank ist, das können auch wir nicht beantworten. Manchmal gibt es auch in den Familien Spannungen, die dadurch entstehen, dass ein Betroffener vielleicht sagt, naja, so schlecht wie es mir geht, ich möchte doch jetzt erstmal wieder nach Hause. Wo die Familie aber sagt, das können wir aber unmöglich tragen. Wir trauen uns nur nicht, es irgendwie zu sagen und auszusprechen. Und dann stehen sie vor Dilemmasituationen. Das sind Knackpunkte im Alltag, wo wir lernen manchmal, solche schwierigen Situationen mit den anderen nur auszuhalten, ohne dass es irgendwie eine richtig gute Lösung gibt, sondern manchmal nur die Wahl zwischen zwei schlechten Lösungen. Das ist ja gerade ein Dilemma. Mhm. Und was uns dann auch hilft, ist, dass wir im Team darüber sprechen können. Wir haben zum Beispiel alle 5 bis 6 Wochen eine Team-Supervision, wo eine externe Supervisorin uns dann moderiert, Prozesse hilft, die sagt, da hat sich's gerieben und ihr habt euer Bestes doch gegeben, also auch uns ein bisschen Mut macht. Und wir haben jede Woche eine Intervision, wo wir nur für uns einfach genau diese Dinge aussprechen, und zwar multiprofessionell über die verschiedenen Berufsgruppen, Ärzte, Pflege, Psychologie, alle Gruppen zusammen und dann besprechen, was uns gerade so schwer gefallen ist, auch wenn es manchmal keine Lösung gibt. Dieses Aushalten auch von solchen Dilemmasituationen, das begleitet wirklich unseren Alltag. Aber weil wir so viel dafür tun, das auch verarbeiten zu können, kriegen wir es am Ende ganz gut hin.
Die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen persönlicher, als ich sie meine. Das tägliche Umgehen mit Sterben und mit Tod und Vergänglichkeit, ändert das ein bisschen den persönlichen Blickwinkel auf das ganze Thema, wenn man vielleicht einen Horizont von 20 Jahren ansetzt?
Ja, also mich hat es die eigene Arbeit hier ein Stück weit demütiger gemacht. Und wenn ich so ein Motto für unsere Palliativarbeit wählen sollte, würde ich sagen, das Leben ist zerbrechlich, wir geben Halt. Mhm. Ich glaube, das versteht, wie ein wunderbares Wochenende mit Partner, Partnerin, mit den eigenen Kindern, mit der Familie, wie wichtig, bedeutsam das sein kann in Gesundheit. Das irgendwie so zu erleben, diese Dankbarkeit, die verlieren wir manchmal so im Alltag. Und die wieder so ein Stück zurückzugewinnen, bedeutet, selbst achtsamer so durch den Alltag zu gehen. Und das ist nichts, was einen irgendwie hinunterzieht, sondern aufbaut und sensibler macht für den Augenblick. Und das ist auch für die Medizinstudierenden, die wir hier regelmäßig haben, sei es Formulanten, Formulantinnen oder im praktischen Jahr, im PJ, ist das auch ein ganz wichtiges Anliegen, zu gucken, schaut mal, wie breit Medizin hier ist. Wir haben Patienten aus chirurgischen, aus internistischen Bereichen, aus der Neuro, manchmal aus der Pädiatrie, wenn sie dann plötzlich 18 werden, junge Erwachsene, hochbetagte Menschen, ein unglaubliches Spektrum. Es sind nicht nur die Neuropatienten neben den Krebspatienten, auch schwer Herzkranke. In diesem breiten Spektrum immer wieder zu erkennen, wie kostbar der Augenblick ist. Das ist schon was Bedeutsames. Und weil es, glaube ich, auch Geschichten sind, die das Ganze nochmal so fassbar machen, erinnere ich mich an eine junge Frau, die noch keine 30 Jahre alt, schwer krank hier bei uns war, die sagte, in den letzten Lebenswochen, die ich noch habe, vielleicht werde ich gar nicht mehr diese Station hier verlassen. Es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, nochmal meinen Lebenspartner zu heiraten. Mhm. Das ist sowas Spirituelles, eine Sinnfrage. Mhm. Und dann ist Teil unserer Aufgabe auch eben sowas hinzukriegen. Und wir haben draußen so einen kleinen Gartenbereich auf unserer Station mit so einem sehr schönen Strandkorb. Und ich habe dieses Bild noch vor Augen, wie rechts und links heliumgefüllte Luftballons an diesem Strandkorb aufsteigen, der so in die Sonne gedreht ist. Der Standesbeamte ist da, die beiden heiraten hier. Und es war ein ganz, ganz wichtiges Highlight. Ich habe für die Station einen tollen Blumenstrauß besorgt. Wir waren dabei, aber natürlich haben sie das für sich getan, geheiratet. Sie starb knapp 2-3 Wochen später hier bei uns, aber hat das eben auch geschafft. Und das sind, glaube ich, die ganz besonderen Dinge, das, was das richtige Leben auch ausmacht, die eben hier auf so einer Palliativstation ihren Platz haben.
Jetzt bin ich vielleicht ein junger Aspirant, eine junge Aspirantin, die sich für diesen Bereich der Medizin interessiert. Was muss ich denn mitbringen? Was würden Sie denn erwarten von jemandem, der sich für diesen Bereich interessiert?
Also ein hohes Interesse an Kommunikation, aber nicht eben nur nett sein und da sein, bei den Patienten sitzen oder irgendwie Händchen halten, sondern auch eine hohe klinische, fachliche Kompetenz. Und da wir eine Unipalliativ sind, auch Interesse an Forschung und Wissenschaft. Mhm. Wir haben eine Reihe von Projekten, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert sind. Also Forschung, die Klinik und auch Interesse so an Lehre zusammenzubringen. Beispielsweise in den Kursen, die wir als Palliativ-Blockwoche haben, wo wir mit Simulations-, mit Schauspielpatienten arbeiten und da in unglaublichen Rollen den schwer Herzkranken oder einen ALS-Patienten, eine junge Frau mit Melanom oder jemand, der die Dialyse nicht mehr länger weitermachen möchte. Solche Fälle, die auch dieses Spannungsfeld Medizin und Ethik betreffen, das alles zusammenbringt. Und wer Interesse an sowas hat, der sollte sich in der Formulatur oder im PJ den Bereich mal anschauen und dann auch überlegen, Mensch, wenn ich mal vielleicht ganz in den Bereich Palliativ will, was ist so eine Facharzt-Weiterbildung, die mich da auch ganz gut hinführt? Das ist sicherlich die innere Medizin oder Anästhesie. Sehr viele aus diesen Bereichen werden später Palliativmediziner auch. Es ist vielleicht auch die Allgemeinmedizin. Das ist aber dann häufig der niedergelassene Kollege, der dann auch als Palliativmediziner auch in den ambulanten Netzen mitwirkt. Und dann gibt es natürlich so ein paar wie mich, die auch als Neurologen dann den Weg dahin finden. Das sind vielleicht so häufigere Bereiche und Qualifikationen.
Wie sieht es denn mit den Zukunftsaussichten aus? Also wie wird sich dieser Fachbereich auch für Menschen, die diese Ausbildung dann absolviert haben, künftig weiterentwickeln? Werden die Menschen gefragter werden? Wird der Bereich noch expandieren? Was ist so Ihre Erwartungshaltung?
Nun ja, also ganz genau wissen kann das ja niemand. Aber wenn ich eine Prognose abgeben sollte, dann möchte ich sagen, dass das Bild auf den Palliativstationen so in der nächsten Dekade sich schon ändern wird. Wir haben im Moment teils 80% und mehr Krebspatienten, die wir betreuen. Und das sage ich wirklich mit ganz viel Wertschätzung. Die Onkologie heute ist eines der Fächer, wo unglaubliche Bewegung drin ist. Mit den neuen Immuntherapien, neuen Therapien gegen Krebs werden immer mehr Menschen geheilt. Zahlen aus den USA, die schon 7-8 Jahre her sind, zeigen, dass 70% über alle Krebsarten hinweg heute in eine 5-Jahres-Vollremission gehen. Das heißt, auch nach 5 Jahren nach der Krebsbehandlung ist kein Zeichen von einer Rückkehr des Krebses zu erkennen. Wenn man das jetzt mal so weiterdenkt, dann werden wir ja immer mehr Menschen haben, die von Krebs geheilt werden. Und dadurch wird dieser Teil von Patienten auch in den Palliativstationen, in den ambulanten Palliativdiensten zurückgehen. Mhm. Und ich sehe hier an erster Linie die Herz-Kreislauf-Patienten kommen. Also die mit schwerer Herzinsuffizienz, also Herzschwäche durch Muskelveränderung oder schwere Herzklappenveränderung, die Schlaganfallpatienten und andere neurologische Erkrankungen. Also auch der Hochbetagte, der geriatrische Patient, der entweder beim Geriater dann vielleicht irgendwo ist, ob er in den ambulanten Settings dann auch zu Hause betreut wird, vielleicht dann auch mit von einem Palliativmediziner oder einem Hausarzt, der sogar die Zusatzbezeichnung hat. Da wird es hingehen. Und hoffen möchte ich natürlich, dass wir auch in 10 Jahren so etwas haben wie einen Facharzt für Palliativmedizin, weil sich, glaube ich, durch die wissenschaftliche Notwendigkeit, da noch mehr zu forschen, zu tun und die klinische Notwendigkeit, immer mehr auch unheilbar Kranke, Hochbetagte zu versorgen, glaube ich, die Notwendigkeit ergibt, auch so einen Facharzt aufzubauen. Und das ist nicht so leicht, weil natürlich da auch die anderen auf dem Deutschen Ärztetag mitziehen müssen. Und da bin ich mir nicht so sicher. Viele, also ich weiß nicht, ob manche auch vielleicht so eine große Gruppe an Palliativmedizin vielleicht auch als Konkurrenz betrachten. Mhm. Das kann ich nicht ganz genau einschätzen, aber es ist, glaube ich, schon ganz schön viel Lobbyarbeit nötig, damit wir auch zu so einer Facharztentwicklung kommen.
Mhm. Gut, es ist schon ein strammer Weg genommen in den letzten Jahrzehnten, mhm, wenn man sich das anguckt, wo die Bewegung herkam und wo sie jetzt mittlerweile akademisch voll verankert schon steht, ne, tatsächlich. Wie viele Palliativmediziner gibt es denn in Deutschland? Kann man das so?
Ja, also jetzt ganz genau kann ich es nicht sagen, aber von der Größenordnung her um die 12.000. Das sind sehr viele auch Allgemeinmediziner, die dann so eine Zusatzbezeichnung etwa dann auch gemacht haben. Trotzdem haben wir unter den weit über 30 jetzt Universitätskliniker nur 11 oder 12 Lehrstühle für Palliativmedizin. Aber an rund, ich sag mal, knapp 2/3 aller Universitätskliniker haben wir keinen Lehrstuhl für Palliativmedizin, der immer auch so ein wichtiger Kristallisationspunkt ist für Lehre, Motivation, aber auch für Forschung, Wissenschaft, um da Impulse zu geben an auch nationalen oder anderen Multicenter-Projekten mitzuwirken. Und da ist es toll, dass Aachen eben so etwas hat und an solchen Projekten auch mitwirkt.
Wenn Sie jetzt jungen Menschen, die vielleicht schon früh Interesse an dem Thema haben, was mit auf den Weg geben könnten, was könnte das sein? Was würden Sie denen raten?
Also wenn es Ihnen als junger Mensch in der Entwicklung wichtig ist zu überlegen, will ich ein Medizinstudium machen oder wenn Sie da schon drin sind, will ich vielleicht auch so einen Weg Richtung Palliativ einschlagen, haben Sie Mut, auch einen anderen Facharzt vielleicht erst einmal zu machen. Und wenn es Ihnen wichtige Prinzipien, ein wichtiges Prinzip ist, in einem Team zu arbeiten, wo die Berufsgruppen wirklich nicht sich aneinander reiben oder gerade gegeneinander, sondern miteinander sich gegenseitig stärken und, um es auf den Punkt zu bringen, in einer wertschätzenden Haltung miteinander zu begegnen. Wenn Sie da Interesse haben und von Ihrer Persönlichkeit sagen, ich bin auch ein Stück weit belastbar, weil Sie haben es mit schweren Erkrankungen zu tun, dann lohnt es sich, so einen Weg zu gehen, denn Sie bekommen so unglaublich viel Dankbarkeit von den Betroffenen selbst in ihren Familien zurück, dass das eine sehr erfüllende Tätigkeit sein kann.
Letzte Frage. Das frage ich jeden Kollegen, jede Kollegin immer. Wenn Sie sich selber noch mal sprechen könnten als jungen Menschen zu Beginn Ihrer Karriere, was würden Sie sich selber noch einmal sagen? Hätten Sie da einen Ratschlag?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist noch mal ein Bezug zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich hatte durchaus Sorge, als meine eigene Entwicklung in irgendeinem Bereich, als dann irgendwo eine Stelle nicht da war und es nicht sofort, so wie ich es mir vorgestellt hatte, also einfach ganz gerade so den Weg der klinischen Ausbildung hindurch, als das nicht funktionierte, war ich tatsächlich erstmal auch verunsichert und überlegte, wie kann und wo kann das weitergehen. Und heute verstehe ich, dass diese Umwege manchmal der direkteste Weg sind, den man nehmen kann und dass sie für ja, Spezialisierungen, besondere Dinge auch da sein können, die man sonst nicht, auf die man sonst nicht gestoßen wäre. Also wenn ich einem jungen Menschen so einen Gedanken mitgeben kann, dann auch Mut zu haben, Umwege anzunehmen, weil sie der direkteste Weg sein können, vielleicht genau dahin, wo es sie einmal führen sollte. Haben Sie Mut? Wenn Sie motiviert sind, wenn Sie wertschätzend mit den Menschen umgehen, dann werden Sie ganz automatisch Erfolg haben, weil Patienten das auch wahrnehmen, die Teams das wahrnehmen und Sie dann in Ihrer ärztlichen Rolle auch ganz bestimmt auch solche Teams wertschätzend dann irgendwann auch führen können.
Super, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Wolfer.
Gerne, danke fürs Interview.